Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zum Podcast der Kaspersklinik in Oldenburg. Die Wahrheit irgendwo hier drin. Wir versuchen hier auf eine integrative Art und Weise der Wahrheit psychischer Erkrankungen ein wenig näher zu kommen. Da das ja bekanntlich besser mit anderen Menschen zusammengeht, bin ich auch nicht alleine hier, denn neben mir sitzen gerade noch Leon.
Wunderschönen guten Tag.
Und Deborah.
Moin.
Und ich bin Emma. Aber
worum, hi Emma.
Hallo Emma.
Aber worum soll es heute überhaupt gehen?
Es geht heute um das Thema Essstörung.
Genau.
Ganz genau.
Und da das ja ein sehr sensibles Thema sein kann für verschiedenste Menschen, wollten wir am Anfang noch einmal kurz sagen, dass es da auf jeden Fall Hilfeangebote gibt. Zum Beispiel bei dem Bundesministerium für Gesundheit. Dort gibt es viele Infoflyer zum Thema und auch bestimmte Nummern, bei denen ihr euch ja melden könnt. Und die entsprechenden Links sind auch in den Shownotes verlinkt. Also falls ihr euch nach dieser Folge nicht besonders wohl fühlen solltet, könnt ihr euch da auf jeden Fall auch immer spontan melden. Aber Leon, jetzt sag doch mal, welche Kirschen der Wahrheit erwarten uns heute?
Am Ende dieser Folge wisst ihr, wie Essstörungen mit Geld, sozialem Status und Kultur zusammenhängen, warum man Instagram auch Thinstagram nennt und was Thinfluencer sind und ob die zwanghafte Besessenheit, nur gesundes Essen zu sich zu nehmen, schon eine Erkrankung ist.
Das hört sich spannend an, oder?
Ja, also bleibt dran.
Am Anfang haben wir jetzt noch ein paar Stigmen mitgebracht, die wir einmal nennen wollen. Und ich denke, ich fange damit jetzt einfach mal an.
Mhm.
Die wollen doch alle nur Models werden. Wenn sie wollten, würden die einfach essen. Alle Menschen mit einer Essstörung sind mager. Wie schlimm eine Essstörung ist, erkennt man nur am Gewicht. Essstörungen sind überhaupt nicht behandelbar und total chronifiziert. Mütter sind schuld an der Essstörung ihres Kindes. Männer und Jungen sind überhaupt nicht betroffen. Mal wieder habe ich hier im Google-Universum und TikTok, Instagram, whatever, viel zu viele verschiedene Stigmen gefunden und ja, hier einige wenige aufgezählt.
Immer wieder total spannend, was es da alles gibt, ne? Und wo einen manchmal echt so ein bisschen die Fingernägel, wie heißt das, unter den Nägeln
die
brennt.
Zehennägel sich aufstellen?
Ja, genau, das wollte ich sagen.
Und schade eigentlich, dass auch heutzutage eine so ernsthafte Krankheit noch so oberflächlich betrachtet wird. Also ja, aber ich glaube, wir sind alle total bereit, diese Stigmatisierung heute aus dem Weg zu räumen.
Genau, räumen wir mal auf mit den Stigmata. Ja. Los geht's.
Soll ich mal einfach mal so einen betroffenen Bericht vorlesen, um überhaupt mal so ein Gefühl zu bekommen, was eigentlich in den Köpfen der Betroffenen vorgeht? Ich habe das gelesen und es hat mich total berührt.
Ja, dann leg mal los.
Eine anorektische Betroffene berichtet. Am Anfang habe ich einfach die Menge an Lebensmitteln insgesamt reduziert. Dann angefangen, auch auf Kalorien und den Fettgehalt zu achten. Irgendwann habe ich mich nur noch vegetarisch ernährt. Jetzt nehme ich nur noch eine Mahlzeit am Tag zu mir. Manchmal auch gar nichts. Etwas Warmes habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Um meine Hungergefühle zu unterdrücken, trinke ich 5 bis 6 Liter Wasser am Tag und kaue fast die ganze Zeit Kaugummis. Wenn ich doch etwas esse, dann ganz langsam. Ich zerschneide alles in kleinste Bissen. Während des Essens bin ich nervös, angespannt und unruhig, habe Herzklopfen, ein Kloßgefühl im Hals und kalte Hände. Sofort kommen Schuldgefühle hoch und ein schlechtes Gewissen. Essen ist eine Strafe. Ich habe panische Angst davor. Angst, nicht wieder aufhören zu können. Angst, zuzunehmen. Ich fühle mich jetzt schon fett und hässlich. Mehrmals am Tag kontrolliere ich mein Gewicht. 100 Gramm mehr bedeutet, dass ich ein absoluter Versager bin. Ich bekomme Panik, Selbstzweifel, fühle mich wertlos. Ich versuche mich zu bewegen, die Kalorien abzubauen, mindestens 5 Stunden täglich laufen, Gymnastik oder Fahrradfahren. Wenn mein Magen ganz leer ist vor Hunger, schmerzt und sich mein Bauch nach innen wölbt, bin ich zufrieden mit mir. Das ist ein Ausschnitt, was eine Betroffene über ihre Gedanken und ihr über ihr tägliches Erleben berichtet hat.
Wahnsinn, da merkt man, wie sehr einfach Essen das tägliche Leben dominiert und eigentlich alles, also bis ins Kleinste und wie dann damit umgegangen wird und dass es eigentlich nie genug ist am Ende. Ne? Also,
ja. Und dass es ja auch nicht nur die ganzen Gedanken des Tages füllt, sondern auch im Endeffekt den Selbstwert und Schamgefühle eine große Rolle spielen. Und ich finde, das ist schon ziemlich eindrucksvoll. Und ja, danke, dass du es mitgebracht hast.
Ja, generell unterscheidet man bei Essstörungen ja letztlich zwei große Gruppen. Einmal die Anorexia nervosa und die Bulimia nervosa. Im weiteren Verlauf, glaube ich, könnten wir uns doch einigen, von Anorexie und Bulimie zu sprechen, weil es dann ein bisschen mehr in den Sprachfluss ist. Aber ich wollte das nochmal so die offizielle Definition benennen. Ist das okay?
Ja, ja, klar.
Okay. Soll ich mal mit der Anorexia nervosa anfangen?
Mhm.
Okay. Hier handelt es sich um eine Körperschemastörung. Also, die Betroffenen haben eine verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körpers. Also sie erleben und nehmen sich selber als total fett wahr, zum Beispiel. Ein weiteres Kriterium ist der Gewichtsverlust. Das heißt, man geht von einem BMI von 17,5 oder niedriger aus. Oder was man auch benennen kann, ist, dass das Gewicht mindestens 15% unter dem normalen oder dem nach der Alter und Körpergröße zu erwartenden Gewicht ist. Dann ist ein weiteres Kriterium, dass der Gewichtsverlust selbst herbeigeführt wird durch Vermeidung von fettmachenden Speisen. Darunter kann man aber auch Dinge wie selbstinduziertes Erbrechen, selbstinduziertes Abführen, übertriebene körperliche Aktivitäten oder den Gebrauch von Appetitzyklern oder Diuretika fassen. Diuretika sind Entwässerungsmedikamente,
Tabletten, ja.
Genau. Mhm.
Genau, man kann sich praktisch vorstellen, dass es dann nicht nur das Erbrechen über den Magen gibt, sondern Diuretika helfen praktisch über die Niere zu erbrechen, in dem Sinne, dass man halt sehr viel Flüssigkeit ausscheidet und dadurch an Gewicht verlieren kann.
Genau, also da können wir jetzt schon mal sehen, da gibt es einmal diesen restriktiven Typus, also die vermeiden hochkalorische Nahrungsaufnahme, und den bulimischen Typus, da wird nochmal eine aktive Maßnahme zur Gewichtsreduktion herbeigeführt.
Mhm. Aber wichtig vielleicht nochmal an dieser Stelle, dass der bulimische Typus dann nicht die Bulimie ist, von der wir gesprochen haben, sondern ein Subtypus der Anorexie.
Ganz genau, ja. Sehr
und um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es da auch natürlich fließende Grenzen zwischen den Erkrankungen, und oft geht auch die Anorexie dann später in die Bulimie über. Nur um das auch nochmal, also diese klaren Grenzen, die wir jetzt hier aufzeigen, sind im klinischen Alltag dann vielleicht gar nicht mehr so klar zu ziehen.
Ja, und das, was es noch komplizierter macht, ist eigentlich das noch ein weiteres Kriterium bei der Anorexie. Und zwar die auch endokrinen Störungen, die durch den Gewichtsverlust entstehen.
Endokrin, also Hormone,
genau.
Hormone betreffend, ja.
Genau. Bei Frauen kann man die erkennen durch das Ausbleiben der Regelblutung. Bei Männern durch zum Beispiel Interessensverlust an Sexualität sowie auch Potenzverlust. Wenn die Erkrankung bei den Betroffenen schon vor der Pubertät beginnt, kann man auch eine verzögerte oder gehemmte Pubertätsentwicklung beobachten. Also zum Beispiel einen Wachstumsstopp bei Brüsten oder auch die verzögerte Blutung. Bei Jungs können sich auch die Genitalien letztlich verzögert bilden oder weiterentwickeln. Das sind erstmal Kriterien, die die Anorexia nervosa beschreiben.
Und da ja vielleicht nochmal, um das so ein bisschen auf einen Punkt zu bringen, die Anorexie ist im Endeffekt auch die Krankheit, die man unter der allgemeinen Bevölkerung, glaube ich, so als das Bild der Magersucht kennt. Also wirklich diese Menschen, die sehr viel an Gewicht verlieren, sehr, sehr dünn sind und da schon lebensbedrohliche Zustände auch teilweise erreichen.
Okay, ja.
Und dann haben wir ja noch den anderen Typ, und zwar die Bulimie. Und das ist ja teilweise so als echt Essbrechsucht unter der allgemeinen Bevölkerung bekannt. Aber so ganz richtig ist das gar nicht. Und ich weiß nicht, da hast du bestimmt auch was mitgebracht, was das besser erklärt.
Ja, also die Kriterien für eine Bulimia nervosa sind häufige Episoden von Fressattacken. Also die müssen mindestens zweimal pro Woche während einer 3-Monats-Periode, also ungefähr, auftreten, bei denen große Menge an Nahrung in einer sehr kurzen Zeit konsumiert wird. Habt ihr so eine Vorstellung, wie viel Betroffene unter anderem essen können in der Zeit?
Also ich glaube, ich habe in meiner Recherche was von 5000 Kalorien oder 8000 Kalorien gelesen.
Genau, also es gibt so eine, also ungefähr so eine Grenze, also die können, so Essanfälle können zwischen 1500 bis 4500 Kilokalorien beinhalten. Ich mach mir so ein Beispiel einer Betroffenen. Also bei einem Essanfall hat eine Betroffene 2 Portionen Kartoffelbrei, 1 Packung Brot, 4 Scheiben Butterkäse, 3 Essiggurken, 5 Scheiben Schinken, 5 Tomaten, 4 Stück Kuchen, 1 Fertigpudding, 1/2 Liter Milch und 1 Flasche Mineralwasser zu sich genommen.
Ja, okay. Also das hört sich auf jeden Fall nach mehr an als einem Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder sonstiges.
Genau. Ein weiterer Punkt, und das ist hierbei sehr, sehr wichtig, unterscheidet auch die Betroffenen von dem anorektischen Typus, und zwar die andauernde Beschäftigung mit dem Essen und eine unwiderstehliche Gier oder ein Drang zu essen. Also das heißt, die Beschäftigten sind die ganze Zeit damit beschäftigt, ans Essen zu denken letztlich. Weiter gibt es das Kriterium, dass die Betroffenen versuchen, der Gewichtszunahme, also durch die Nahrung mit einer oder mehreren der folgenden Verhaltensweisen entgegenzusetzen. Das können sein selbstindiziertes Erbrechen, Abführmittel, Hungerperioden und der Gebrauch von Appetitzyklern, Schilddrüsenpräparaten oder auch die Entwässerungstabletten.
Also eigentlich ähnliche Methoden wie genau. Bei der Anorexie.
Ja.
Ist es, ja.
Genau. Und diese Selbstwahrnehmung, zu fett zu sein, mit einer Angst, zu dick zu werden, ist das auch nochmal ein gleiches Kriterium wie bei der Anorexie.
Also diese Körperschemastörung, wie man sagt, oder?
Genau, also das ist immer die Körperschemastörung, ist letztlich bei beiden eine verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körpers. Genau. Und eine Unterform der Bulimie ist die Binge-Eating-Störung. Wollen wir da jetzt eigentlich drauf eingehen, weil...
Vielleicht einfach ein paar kurze Worte dazu, damit man das mal eingeordnet hat und dann...
Genau, also da geht es letztlich ähnlich wie bei der Bulimie um wiederholte Essanfälle. Dort konsumieren Betroffene außergewöhnlich große Nahrungsmengen innerhalb kürzester Zeit. Auch mindestens, also jetzt hier in dem Fall einmal pro Woche über 3 Monate. Die Betroffenen haben einen Kontrollverlust erleben, einen erheblichen Leidensdruck und auch Ekel oder Schuldgefühle. Und hier, ganz wichtig, finden keine, zumindest regelmäßige, entgegengesetzte Maßnahmen statt, also keine kompensatorische Maßnahmen.
Um das Gewicht wieder zu regulieren.
Genau, ja. Das heißt, wir finden auch bei dieser Erkrankung häufig Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen wie Übergewicht oder Adipositas.
Genau, und ich finde, was man vielleicht zusammenfassend zu diesen 3 Störungsbildern, die wir genannt haben, nochmal sagen kann, ist, wie das Gewicht aussieht. Also einmal hatten wir ja gerade schon adipös bei der Binge-Eating-Störung und dann dieses extrem...
Also adipös vielleicht nochmal zur Erklärung, genau. Einfach stark übergewichtig.
Genau, das beschreibt es ganz gut. Und dann im Endeffekt aber auch dann bei der Anorexie halt dieses extrem... dünn sein und eben nicht viel wiegen, aber bei der Bulimie ist es sogar häufig ein Normalgewicht, was einem da begegnet. Und dementsprechend wollte ich da gerne nochmal sagen, eine Essstörung beginnt im Kopf und nicht auf der Waage, weil das hatten wir ja auch bei den Stigmen aufgezählt, dass da gesagt wurde, je schlimmer eine Essstörung sei, desto weniger wiegt die Person, und das ist aber nicht so. Und ich glaube, das sollten wir auf dieser Folge heute auf jeden Fall mitnehmen. Genau, aber dann vielleicht jetzt nochmal zu so ein paar Zahlen und Fakten, wie häufig das überhaupt auftritt. Und das würde mich mal interessieren. Ich meine, ihr seid jetzt ja in der Klinik und wisst es vielleicht, aber was für eine Essstörung kommt denn am häufigsten vor? Oder was würdet ihr jetzt mal so schätzen? Am präsentesten in der Gesellschaft ist ja das Stigma der Magersucht, der Anorexie in dem Sinne. Glaubt ihr, das ist auch das Häufigste, wenn ich so frage?
Wenn du so fragst, würde ich sagen, nein.
Da würde ich mich anschließen.
Okay, genau. Um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, ist es im Endeffekt so, dass die unspezifischen Essstörungen tatsächlich die häufigsten sind. Das heißt, entweder dass gemischte Symptome auftreten oder dass die Essstörung nicht klar definiert ist, aber dieses Gedankenkreisen darum und so vorliegt.
Und das ist ja spannend, ne? Also man macht sich also in diesen Klassifikationsversuchen ja immer so die Mühe und versucht so Kategorien zu bilden. Und in der Realität sieht es eben oft einfach anders aus.
Absolut, ja. Da lässt sich einfach nicht alles in ein Muster zwängen. Und nach den unspezifischen Essstörungen kommt dann die Binge-Eating-Störung, danach die Bulimie und danach die Anorexie. Also eigentlich das, was in der Gesellschaft ja am stärksten vielleicht stigmatisiert ist, die Anorexie. Und was am ehesten auffallen würde, ist eigentlich das, was am seltensten vorliegt. Und wenn man jetzt mal so darüber nachdenkt, okay, wie häufig passiert sowas überhaupt oder wie häufig sind Menschen betroffen, dann ist es tatsächlich so, dass Frauen ungefähr eine Lebenszeitprävalenz von 1% haben und Männer von 0,1%. Und von der Bulimie sind Frauen eine Lebenszeitprävalenz von 1,5% und Männer von 0,2%. Und ich finde, hier sieht man schon ganz schön, dass Frauen im Endeffekt doch sehr viel häufiger betroffen sind von einer Essstörung als Männer. Allerdings ist es mir da auch nochmal wichtig zu sagen, dass es im Jugend- und Kindesalter doch anders aussieht. Weil da ist es tatsächlich von der Häufigkeit her so, dass Jungs und Mädchen gleich häufig ungefähr betroffen sind, also 50-50. Und das gilt auf jeden Fall zu beachten, weil auch die Jungs sind welche, die dann unter diesem Stigma nur Frauen haben Essstörungen, sehr leiden, weil sie sich vielleicht schämen, Hilfe zu suchen, weil es ja eine Frauen- oder Mädchenkrankheit sei. Und auf der anderen Seite ist es für diese aber auch schwerer, Hilfe zu bekommen, weil auch bei Ärztinnen oder sonstigen Personen dieses Stigma vorliegt, dass Essstörungen einfach gehäuft bei Mädchen und Frauen auftreten und sie dadurch vielleicht auch einen erschwerten Zugang zur entsprechenden Diagnostik und Hilfe haben. Einfach um das nochmal im Kopf zu behalten, auch wenn man im Bekanntenkreis irgendwie was mitbekommen sollte, da ruhig aufmerksam zu werden. Genau. Und damit haben wir auch schon ein Stigma von vorhin wieder aufgedeckt. Also ich glaube, wir arbeiten das hier ganz gut ab mit den Stigmatisierungen, oder?
Ja.
Bis jetzt läuft es ganz gut.
Sehr gut.
Genau. Kurze Randbemerkung noch. Adipositas ist ja schon mal gefallen. Also starkes Übergewicht und zu viel Körperfett. Das ist nicht per se eine psychische Störung. Also oder nicht keine psychische bzw. psychosomatische Erkrankung. Man kann sie nach dem ICD-10 diagnostizieren, aber nach dem DSM ist sie gar nicht aufgeführt.
Und vielleicht in dem Kontext auch nochmal interessant, wie die Heilungschancen aussehen, weil wir haben jetzt gerade über das Negative geredet. Okay, welche Menschen sind betroffen? Wie viele Menschen sind betroffen? Wie sind die Wahrscheinlichkeiten? Aber jetzt ist natürlich auch nochmal wichtig, okay, wie sehen die Heilungschancen aus? Denn es denken ja auch wirklich viele Menschen, dass eine Essstörung chronisch sei und eher wie eine Persönlichkeitsstörung, also dass es doch ein Muster ist, was bleibt und was nicht heilbar in dem Sinne ist, wo man
lernt. Haben aber auch gehört, dass Persönlichkeitsstörungen nicht unbedingt bleiben, also in der letzten Folge, als kleiner Teaser, wie sagt man denn, Querverweis, um nochmal in die Persönlichkeitsstörung reinzuhören.
Genau, also im Endeffekt kann man die natürlich auch behandeln und das, was ich gerade sagen wollte, ist, dass man lernen kann, damit umzugehen und sie in dem Sinne geheilt werden können. Und die Heilungschancen bei Essstörungen sind tatsächlich so, vor allem explizit bei der Anorexie jetzt, dass 50% der Betroffenen komplett geheilt werden und bei 30% werden die Menschen so weit geheilt, dass die Diagnoseerfüllung nicht mehr da ist. Allerdings sind noch Restsymptome vorhanden. Und bei 20% kann es tatsächlich so sein, was ich doch noch eine hohe Zahl finde, dass es chronisch wird. Aber die Forschung geht ja weiter und auch die Therapieansätze werden immer weiterentwickelt. Und da hoffen wir auf jeden Fall, dass da die Zahlen sich vielleicht noch ein bisschen verändern. Und wir haben jetzt gerade über Heilungschancen geredet. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch dazu sagen, dass Essstörungen ja auch Störungsbilder sind, die zum Tod führen können und lebensbedrohlich werden können. Warum? Da kommen wir später auch nochmal drauf zurück. Aber es ist tatsächlich so, dass vor allem die Magersucht, die Anorexie, die häufigste Todesursache psychischer Krankheiten im Kinder- und Jugendalter ist. Und dass aber auch tatsächlich 1 von 10 Frauen an einer Anorexie stirbt von den Betroffenen. Und eine Influencerin hat auch mal gesagt, die im Endeffekt an einer Anorexie gestorben ist, dass sie nicht eine von diesen 10 Frauen sein möchte, die dann halt im Endeffekt stirbt. Und das war tatsächlich auch einer der letzten Sätze, die sie dann gesagt hat vor ihrem Tod. Und das finde ich auch nochmal sehr eindrucksvoll.
Wo du das jetzt sagst, so den Einfluss vom Internet. Es gibt ja sogenannte Pro-Anna- oder Pro-Mia-Websites und Gruppen, die letztlich eine Verherrlichung von Essstörungen im Internet durchführen. Also das ist ein Ort, wo ja Betroffene einer Essstörung die Essstörung befürworten und auch untereinander letztlich Tipps und Techniken der Gewichtsreduktion teilen. Und das sind dann ganz viele so Foren und Chatrooms. Und das ist wirklich sehr, sehr erschreckend. Und wenn man zum Beispiel im Internet nach diesen Websites sucht, gibt es mittlerweile, was ich total toll finde, auch letztlich Warnhinweise, selbst bei der Suche von Begriff ANA. Also, und finde ich irgendwie spannend, aber es zeigt halt auch, was für ein krasser Effekt das jetzt im World Wide Web hat.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem diese Foren, die, so wie du das gerade beschrieben hast, die romantisieren dann ja auch diese Essstörung zu einem gewissen Grad. Und das ist wirklich wichtig, da wegzuschauen, aktiv wegzuschauen und sich davon nicht in einen noch tieferen Bann ziehen zu lassen.
Wir haben jetzt einige Versuche, eigentlich so ein bisschen die Ursachen zu beleuchten und versuchen da ja unserem Motto treu zu bleiben, da aus verschiedenen Blickwinkeln drauf zu gucken, weil es natürlich nicht die Wahrheit über die Essstörung gibt, sondern hier eben wieder verschiedene Perspektiven versammelt werden. Und ich würde mal beginnen mit der psychodynamischen bzw. tiefenpsychologischen Perspektive. Da gibt es sehr viel Literatur. Ich habe mal versucht, das wirklich als Kondensat aufzubereiten. Und bei der Anorexie wird als Kernkonflikt eigentlich die Selbstgrenze und die Kontrolle gesehen, also die Kontrolle über diese Selbstgrenze der Betroffenen. Und das zentrale Element dieses Konfliktes ist, dass das Hungern als Sicherung dieser Selbstgrenze verstanden werden kann. Und was für eine Grenze ist das eigentlich? Das ist eigentlich die Angst vor der Verschmelzung mit der Mutter. Also dass da eigentlich dann ein etwas zu nahes Verhältnis herrscht und da auch versteckte Aggressionen gegen die Mutter eigentlich mitspielen und vielleicht eine überprotektive Mutterbeziehung da ist. Und das ist dann eigentlich so eine Art Autonomie-Statement par excellence. Also das wird sehr auch als, als Lösungsversuch und Ausdrucksmöglichkeit gesehen in der tiefen Psychologie. Und es ist auch, stellt in gewisser Weise eine Kompromissbildung dar. Also es ist eine Autonomie, also ich verfüge wieder über meinen eigenen Körper, ich habe hier Kontrolle über meinen Körper, muss mich aber nicht endgültig trennen von meinen Eltern. Und auslösende Faktoren können sein, einfach eine fehlende Autonomieentwicklung in der Kindheit und der Jugend und eine unzureichende Trennungserfahrung von den Eltern und auch ein Vater, der nicht wirklich da war und generell eine ritualisierte Gefühlswelt in der Familie über Essen. Und vielleicht habt ihr schon mal von Über-Ich gehört. Also Über-Ich ist so eigentlich so diese Gewissens- und Moralstruktur in der Psyche, die dann ziemlich rigide ist, also sehr strafend, so sollte es sein, so sollte ich sein. Also dass sowas in der Familie vorherrscht und dann das Kind auch diese Perspektive übernimmt.
Und ich finde es ganz spannend, weil das Essen ist ja was dann auch nicht nur bei den Kindern eine große Rolle spielt, sondern ich finde dieses Nein ist ja irgendwie, oder das Nein zu essen kann ja als erstes und als letztes Nein verstanden werden. Und erst könnte man ja so denken, Emma, was möchtest du jetzt damit? Aber
jetzt
hat sie völlig den Verstand verloren. Aber es geht da im Endeffekt darum, dass Kinder, die als erstes Nein das Essen verweigern und alte Menschen, die vor dem Tod die Nahrungsaufnahme verweigern. Und das ist dann praktisch so ein bisschen das erste und das letzte Nein, was Kinder als auch alte Menschen dann in dem Sinne haben und sich damit diese zentrale Autonomie, dieses zentrale Autonomiebedürfnis wiederholen. Und ich finde es total spannend, weil vielleicht auch zu unserer anderen Folge, die wir mal gemacht haben, Alterspsychologie, dass ja hier sich doch wieder so ein paar Wege treffen.
Genau, also Anorexie in der tiefen Psychologie verstanden als Versuch, die Trennlinie zu den Eltern aufrechtzuerhalten oder zu ziehen, und einfach auch als Statement, um zu sagen, dieser Körper gehört mir, ich kann ihn selbst gestalten. Auslöser sind häufig pubertäre körperliche Veränderungen. Also der Gipfel liegt ja auch zwischen 14 und 18 Jahren. Und da kommt oft irgendwie nochmal kaum steigende Autonomiewünsche eigentlich nochmal hoch und führen vielleicht auch zu einem Erleben von Kontrollverlust. Was passiert eigentlich mit meinem Körper?
Ich kann das gerade gar nicht aufhalten, was bei meinem Körper passiert. Ne? Mir wachsen irgendwelche Körperbehaarung oder Brüste oder andere Genitalien und letztlich da so ein, das vielleicht ja auch Angst auslöst und diese Kontrolle letztlich so ein Versuch ist, auch die Angst zu reduzieren möglicherweise, also Emotionsregulation.
Genau, und in welcher Beziehung stehe ich eigentlich zu meinen Eltern, wie nah sollen die mir sein und was ist mein Raum, was ist deren Raum und der Körper dann als mein Verfügungsraum, den ich irgendwie dann doch noch, den ich im Griff habe.
Ja, so in dem Gefühl der Machtlosigkeit praktisch über eine einzige Sache doch noch Kontrolle zu haben.
Genau, und jetzt sind wir eigentlich schon bei den Funktionen des Abmagerns, wenn man so möchte. Also die werden in der tiefen Psychologie nochmal hervorgehoben. Es ist eben die Autonomie, ohne wirklich getrennt zu sein von den Eltern. Es ist auch eine verkappte Anklage. Also so können auch Aggressionen, es ist ja ein sehr aggressives Verhalten, geäußert werden. Man ist eigentlich, also Betroffene können fast als Mahnmal dastehen, um den Eltern zu zeigen, hier, ihr kommt mir eigentlich zu nahe, kommt mir nicht zu nahe. Und manchmal eben auch das Gefühl von, von Kontrolle bis hin zu Omnipotenz. Ich hab das alles im Griff. Also wir haben ja wirklich Kontrolle, Abgrenzung, Stärke und auch um zu zeigen, ich kann mich beherrschen. Und irgendwo so ein Konflikt. Konflikte haben ja immer also Gegenpole. Einerseits Versorgungswünsche noch von den Eltern. Ja, ich möchte irgendwie versorgt werden. Aber auch Verzichtgebot. Ich kann auch verzichten. Genau.
Also, das heißt, letztlich ist also die Funktion auch, sag ich mal, auch etwas, was sich in der Interaktion mit den Eltern zum Beispiel zeigt. Also dass letztlich auch auch deutlich wird, okay, mein Verhalten hat letztlich eine Wirkung. Also mein Umfeld, es fühlt sich vielleicht verunsichert oder weiß nicht, wie man mit mir umgehen soll oder wie sollen die mit mir reden? Dass das sozusagen auch eine Kontrolle ist hier, ich kann euch auch irgendwie beherrschen. Meinst du das damit?
Genau. Oder also ich unter kann, anderem? Ja. Auf jeden Fall, es sind auf jeden Fall kommunikative Aspekte mit dabei. Das werden wir bei der systemischen Perspektive nochmal genauer beleuchten, weil da gibt es viele Schnittmengen, würde ich sagen. Und
was ich aber bezüglich dieses Autonomiebestrebens auch so interessant finde, ist, dass zum Beispiel in Studien festgestellt wurde, dass frühgeborene Kinder, also Frühchen, häufiger an einer Essstörung erkranken als Kinder, die zu ihrem errechneten Termin oder darum zu geboren wurden, weil Frühchen ja doch auch häufig noch länger auf die Hilfe der Eltern und vor allem der Mutter angewiesen sind. Und ich finde es irgendwie ganz spannend, weil da ist dann ja auch so eine gewisse Autonomie, die noch länger nicht gegeben ist und sich dann vielleicht im Nachgang nochmal wiedergeholt wird. Also ich weiß jetzt nicht, ob diese Brücke so komplett medizinisch-biologisch korrekt ist, aber ich finde es auf jeden Fall gerade irgendwie, ist mir das so eingefallen und ich finde es echt interessant.
Spannend, das wäre fast was für die Kirche der Wahrheit gewesen.
Ja, das stimmt.
Ja, vielleicht dann so nochmal ein Gedanke dazu. Es gibt ja auch einen Risikofaktor, kommen wir nachher noch zu, sind ja auch so Fütterungsstörungen oder also als Säugling. Ne? Und ich weiß nicht, ob das jetzt, sage ich mal, früh, also Kinder, die zu früh geboren werden, ob das da auch einen Zusammenhang gibt. Also deswegen Korrelation, Kausalität, ob das vielleicht auch was mit den Fütterungsstörungen zu tun hat. Naja, wir werden es sehen. Wir machen mal weiter.
Genau, aber einfach nochmal dass da eben auch eine Beziehungsstörung oft zugrunde liegt. Und es ist nicht nur die Betroffenen alleine im luftleeren Raum, sondern Teil eines Familiensystems, eines Freundeskreises, am Ende auch einer Gesellschaft, die gewisse Schönheitsideale vorgibt. Also das immer zu betrachten, eigentlich den Kontext der Erkrankung. Aber zuerst nochmal, was die TiefenpsychologInnen zur Bulimie zu sagen haben. Das sind nämlich ganz andere Sachen als zur Anorexie. Da geht es nämlich eigentlich darum, durch dieses impulshafte Verhalten innerseelische Spannungen abzubauen mittels Essen. Ja, klingt jetzt erstmal einfach, aber worum geht's eigentlich? Also da sind erstmal heftige Empfindungen von Makel und Defekt, also im Kern die Überzeugung, nicht liebenswert oder achtenswert zu sein. Und die werden verschoben auf den Körper. Also etwas, was eigentlich dem eigenen Charakter oder Wesen gilt, wird auf den Körper verschoben, der dann als Makel behaftet und defekt beschrieben wird. Und das kann unter Scham auch häufig benannt werden. Und die Fantasie dieses Defekts ist, dass durch frühere Erfahrungen, Vernachlässigungen eben gewisse Gefühle wie Angst, Trauer und auch Sorgen einfach nicht geäußert werden konnten, weil sie Zeichen von Schwäche sind. Und die wurden deshalb abgewehrt. Und das waren eben gewisse Anteile, die eben Teil dieses defekten, makelhaften Selbsts wurden, das eben unter aller Anstrengung bekämpft werden muss. Und deswegen eine Art, das zu bekämpfen, ist es einfach auf den Körper zu verschieben. Ja. Und wenn man aber jetzt Gewicht zunimmt als Betroffener, dann wird dieser Makel wieder sichtbar und das muss unbedingt vermieden werden. Also ich darf nicht dick werden, weil das ist im Grunde ein Symbol, wenn man so möchte, eine Verkörperlichung einer gewissen Unzulänglichkeit.
Und deswegen dann die gegenregulierenden Maßnahmen, um im Endeffekt dieses Makel den anderen nicht sichtbar zu machen.
Ganz genau.
Und ich finde hier auch irgendwie nochmal ganz spannend, dass ja im Endeffekt auch bei der Bulimie ja in dem Sinne kein starkes Untergewicht in vielen Fällen erreicht wird, sondern doch ein Normalgewicht herrscht. Und das würde dann ja auch schon wieder das Makel der ich habe eine Magersucht auch wieder verbergen. Also im Endeffekt ist ja bei der Bulimie vielleicht noch so ein Gleichgewicht da, dass man weder dieses ich bin zu dünn als Makel noch dieses ich bin zu dick als Makel nach außen trägt durch die gegenregulierenden Maßnahmen. Kann man das so sagen? Verstehen?
Interessanter Gedanke. Ne?
Absolut, ja. Und jetzt zuletzt würde ich noch die Essbrechanfälle ganz kurz beschreiben, was da dahinter liegen könnte, zumindest wie die tiefen PsychologInnen sich das vorstellen. Die Funktion ist eine Gefühls- und Konfliktregulierung, also Wiederherstellung von Kontrolle, auch die Blockade von unangenehmen Gefühlen und auch eine gewisse Auflehnung gegen das Über-Ich. Ja, also Über-Ich haben wir ja vorhin schon mal gehört.
Ja, und vielleicht, Deborah, möchtest du da anknüpfen mit deiner verhaltenstherapeutischen Sicht?
Ja, sehr gerne. Das Modell der kognitiven Verhaltenstherapie ist relativ kompliziert, aber ich habe schon gerade beim Zuhören schon wieder mal Parallelen auch zu der tiefenpsychologischen Sicht erkennen können. Im Zentrum des Modells ist letztlich das Diätverhalten. Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich viele von unseren Hörerinnen und Hörern haben schon mal eine Diät gemacht. Und letztlich sieht das Modell die Diät als unmittelbarer Beginn einer potenziellen Essstörung, also die mit einem Gewichtsverlust einhergeht. Das wird sozusagen, also der Gewichtsverlust ist einmal für die Entstehung, aber auch für die Aufrechterhaltung der Erkrankung letztlich verantwortlich. Im Vorfeld der Diätphase der Betroffenen besteht in der Regel so ein niedriges oder ein labiles Selbstwertgefühl. Das kann durch Konflikte, durch mangelnde interpersonale Fertigkeiten, also das heißt, ne, wie gehe ich eigentlich mit Gleichaltrigen um, wie sehr kann ich mich eigentlich durchsetzen, meine Probleme oder meine Bedürfnisse einfordern. Da können auch sowas wie soziale Ängste letztlich eine Rolle spielen. Genau, und dieses Selbstwertgefühl kann im Zusammenhang auch mit Belastungen oder Störungen in der Kindheit oder kann sich letztlich dadurch gar nicht stabil ausbilden. Also Belastungen können sexuelle Übergriffe oder Vernachlässigungen sein oder auch akute Belastungen im Vorfeld der Erkrankung, also negative Lebensereignisse, Probleme der Eltern, Trennungs- oder Verlustmuster oder auch so Veränderungen im sozialen Umfeld, also ein Umzug oder ne, die beste Freundin zieht weg. Genau, also das können letztlich diese ganzen Faktoren können das Selbstgefühl schwächen oder labilisieren. Das heißt, die Betroffene erleben sich in wesentlichen Lebensbereichen nicht ausreichend kompetent und effizient. Und dieses Gefühl soll dann kompensiert werden über die Gewichtsreduktion bzw. die Nahrungsrestriktion. Und da haben natürlich auch soziokulturelle Faktoren eine wichtige Rolle, ne? Also dass zum Beispiel Schlanksein mit Erfolg und Anerkennung in den Medien letztlich postuliert im Zusammenhang gestellt wird und dadurch entstehen möglicherweise auch so diese unrealistischen Gewichtsgrenzen, also im Verhältnis zu dem eigenen individuellen Gewichts, also das nennt man sozusagen der individuelle Setting Point, also ne, wenn jeder Mensch hat ja, sag ich mal, eine andere Körperform, ein anderes Gewicht und das wird so als Setting Point beschrieben. Und dann gibt es noch einen weiteren Risikofaktor wie perfektionistische Tendenzen oder so ein hohe Leistungsstandards. Der Gewichtsverlust wird letztlich auch dann mit wie Leistungen im schulischen Bereich verglichen. Also das heißt, eine erfolgreiche Gewichtsreduktion führt erstmal zu so einem unmittelbaren Gefühl von ich habe Kontrolle, ne? Ich habe ein besseres Selbstwertgefühl. Und diese wirken dann auch, und das ist jetzt so ein schöner verhaltenstherapeutischer Begriff, wirken sich damit auch negativ verstärkend aus. Also eine unangenehme Konsequenz bleibt aus, nämlich dieses Gefühl des geringen Selbstwerts und der geringen Selbstkontrolle. Das heißt, die Nahrungseinschränkung wird zum zentralen Thema der Betroffenen. Bei dieser andauernden Nahrungseinschränkung mit dem Gewichtsverlust kommen aber auch ganz viele körperliche und psychische und soziale Begleiterscheinungen, zum Beispiel auch der Heißhunger. So, und jetzt kommen wir zum bulimischen bzw. anorektischen Typus. Da sind nämlich die Heißhungeranfälle, die so ungefähr einige Monate nach Beginn dieser Diätphase einsetzen, sind sozusagen die ersten Folgeerscheinungen. Und diese wirken dann erstmal, weil die sozusagen kurzfristig entlastend und spannungsregulierend erlebt werden. Also nach der Diätphase kommt der Heißhungeranfall und letztlich der Essanfall dient der Regulierung. Langfristig ist das dann aber droht ja eine Gewichtszunahme. Und das ist hochgradig angstbesetzt bei den Betroffenen, weil das ja das bisher Erreichte total gefährdet.
Also deshalb, auch die erreichte Leistung in dem Sinne.
Genau, die erreichte Leistung. Ne? Ich habe Gewicht verloren, das ist eine gute Leistung. Das gibt mir, das führt zu erlebten Kontrolle und Kompetenz. Das Erreichte wird also letztlich gefährdet. Die Konsequenz ist dann bei den Betroffenen, okay, ich muss jetzt kompensatorisch dagegen gegenhandeln, also durch Erbrechen oder weitere strenge Diätverhalten. Und diese kompensatorischen Maßnahmen verstärken dann den körperlichen Mangelzustand und erhöhen dann auch die Wahrscheinlichkeit von weiteren Heißhungeranfällen. Und so entsteht letztlich ein Teufelskreis von restriktivem Essen, also Diät, Heißhungeranfällen, Kompensation und also nochmal verstärkten Diätverhalten. Bei bulimischen Betroffenen ist das so, dass die außerhalb dieser Heißhungeranfälle ja nicht streng restriktiv essen. Wir haben das ja eben schon geklärt. Also das heißt, die halten ja nicht die ganze Zeit eine Diät. Und das heißt, die erreichte Gewichtsreduktion stagniert dann irgendwann im Verlauf. Und ne, weil unser Körper sich einfach anpasst, ne, unser Stoffwechsel passt sich dem an. Gleichzeitig, neben dieser metabolischen Anpassung, verschärfen sich letztlich die ganzen kognitiven, also die gedankliche Auseinandersetzung mit dem Thema Figur und Gewicht immer mehr. Dann kommt es auch zu Folgeerscheinungen wie, ne, die sozialen Kontakte werden vernachlässigt, es kommt zu Stimmungsschwankungen, Betroffene sind reizbarer und haben noch mehr körperliche Folgen. Das heißt, bei den Betroffenen nehmen die Heißhungeranfälle auch eine generelle Spannungs- oder Emotionsregulation vor. Also die haben mittlerweile eine Funktion. Kurzfristig, als Konsequenz, hat wieder die Vermeidung von negativen Gefühlen, also wie Angst, Enttäuschung, Traurigkeit oder die Anspannung, also werden kurzfristig vermieden. Langfristig wird das Selbstwertgefühl aber weiter geschwächt. Also die ganzen Problembereiche, die vorher ja auch vorgeherrscht haben und die Defizite bleiben bestehen oder verschlimmern sich.
Also dass man praktisch irgendwann merkt, okay, das, was ich als Lösungsweg gewählt habe, ist eigentlich kein Lösungsweg, der meine Probleme beseitigt und dass dadurch praktisch das eigene Selbstwertgefühl dann doch weiterhin geschwächt wird.
Genau. Ja, also langfristig ist es, ne, dieser Teufelskreis kommt eigentlich diese gewünschte Lösung eigentlich gar nicht zu Trage.
Und was ich ganz spannend fand, zu Beginn des Teufelskreises steht ja irgendwo die Diät. Und ich habe im Bericht einer Betroffenen gelesen, dass sie praktisch in diese Essstörung reingerutscht ist, aber auch eher so ein schleichender Übergang durch Diätverhalten, wo sie gemerkt hat, ich bin total gut im Diäthalten. Und dass sie sich dann auch über diese Diät, so wie du das gerade beschrieben hast, erklärt hat. Also dass sie meinte, okay, ich habe gemerkt, ich kann die Diät gut und habe mich dann angefangen, darüber zu definieren. Und dann fing es halt an, dass es dann wirklich zu einer Essstörung geworden ist.
Ja, und bei, vielleicht das nochmal zu verdeutlichen, jetzt komme ich nochmal ganz speziell auf den restriktiven, also den diäthaltenden, anorektischen Betroffenen. Da ist der zentrale Verstärker letztlich, also des Verhaltens, die Nahrungseinschränkung, weil die letztlich mit einem positiven Gefühl von Selbstkontrolle assoziiert ist und so die aufrechterhaltenden Bedingungen für die Diät letztlich ist. Ne? Also das wird als positiv erlebt.
Also diese Selbstwirksamkeit oder auch, was ich ja vorhin als Omnipotenz erlebe. Genau. Also eigentlich ein ganz ähnlicher Hintergrund.
Genau, und das ist letztlich das Streben nach diesem Gefühl. Also das Gefühl von Kontrolle über das Essen wird zunehmend als alleiniger Maßstab für das Selbstwertgefühl auch interpretiert. Also über die Kontrolle des Essens kontrollieren die Betroffenen all das, was in ihrem Leben von Bedeutung ist. Also letztlich das Essen ist ja omnipräsent. Und auf diesem Wege verhindern sie auch, sich mit den eigenen Schwierigkeiten und Defiziten, also familiäre Probleme, Sexualität und so weiter auseinanderzusetzen. Das wird noch auch negativ verstärkt, also da wieder, ne, eine negative Konsequenz fällt weg, durch die Angst vor der Gewichtszunahme und die damit verbundene Veränderung des Äußeren sowie die zunehmenden körperlichen Symptome.
Und was ich ganz spannend war, ist, dass man dann nicht nur zwischen der Tiefenpsychologie und der Verhaltenstherapie eine Brücke bauen kann. Denn das, was ihr ja vorhin angesprochen habt, ist diese Belohnung, dieses Bestärken darin, das macht mich jetzt glücklich oder das erfüllt mich, dass ich nicht gegessen habe. Das ist jetzt was eine positive Konsequenz und ein positives Gefühl in mir auslöst. Und das ist praktisch auch ein zentraler Bestandteil der medizinischen Perspektive. Denn da steht im Mittelpunkt eigentlich das Belohnungszentrum im Gehirn. Und das ist total verändert bei den Betroffenen. Denn hier ist es nicht so, ich esse ein Stück Schokolade, was ja bei mir jetzt zum Beispiel als Belohnung gewertet werden würde. Oh, ich esse ein Stück Schokolade, das löst ein tolles Gefühl aus und ich habe mich damit jetzt belohnt. Bei Betroffenen von einer Essstörung ist es aber was ganz anderes. Da ist es nämlich so, ich esse nichts und das ist für mich was ein positives Gefühl durch mein Belohnungszentrum bewirkt.
Ich habe bei der Recherche bin ich auf einen Satz gestoßen. Nothing tastes as good as skinny feels.
Ja, und das ist genau das, was es eigentlich bestätigt. In euren Sichtweisen als auch in den neurologischen Veränderungen, die in der Medizin nachgewiesen werden können. Und nicht nur das Belohnungszentrum spielt eine große Rolle, sondern auch die Genetik, wie wir uns das ja schon hätten denken können. Genetik spielt ja eigentlich bei allen psychischen Krankheiten eine besonders große Rolle. Bei den Essstörungen oder bei der Magersucht ist es allerdings so, dass hier nicht ein Gen ausgemacht werden kann, was jetzt, wo gesagt wird, okay, das, wenn man das hat, dann bekommt man eine Essstörung. Hier ist es eher so, dass hier mehrere Faktoren zusammenspielen. Also es ist multifaktoriell bedingt. Es ist so, dass bestimmte Gene vererbt werden können, die zum Beispiel zu bestimmten Persönlichkeitsausprägungen führen. Und das ist ja was du, Deborah, auch vorhin schon gesagt hast mit dem Perfektionismus oder auch Leon, was einen Risikofaktor bietet. Also es ist im Endeffekt so, dass Risikofaktoren in diesem Sinne vererbt werden können, aber es gibt jetzt kein spezifisches Gen für die Essstörung. Was aber bewiesen ist tatsächlich, ist, dass in einer Zwillingsstudie nachgewiesen werden konnte, dass wenn ein Zwillingskind eine Essstörung entwickelt, das in 2 von 3 Fällen der Zwillingsbruder oder die Zwillingsschwester auch eine Essstörung entwickelt. Ich finde aber, dass man das vielleicht nicht nur medizinisch betrachten kann, sondern auch auf das, was Leon gesagt hat, mit der Kindheit. Zwillingspaare erleben ja häufig dann auch die gleiche Kindheit, die gleichen Erziehungsmuster und so weiter. Ich weiß nicht, ob du da noch was zu ergänzen möchtest, aber ich weiß nicht, inwiefern da man sagen kann, okay, das liegt jetzt an der Genetik oder das liegt vielleicht an den prädisponierenden Umständen in der Erziehung.
Ja, das ist immer relativ kompliziert, das auseinanderzurechnen und dieser lange Konflikt zwischen Nature und Nurture, also was ist angeboren, was ist erzogen, das ist oft relativ undurchsichtig. Aber gleichzeitig, wenn die im selben Familiensystem aufwachsen, haben die natürlich auch ganz viel gemeinsames Nurture sozusagen. Ja. Also die haben eben viel gemeinsame Prägung und da auch Schnittmengen. Und
ein total faszinierender Gedanke letztlich, ne? Gerade wenn man bei der Behandlung beziehungsweise zu gucken, okay, wie kann ich das letztlich vorbeugen als Elternteil, dass mein Kind zum Beispiel keine Essstörung entwickelt, wäre das da natürlich auch total wichtig. Ne?
Und apropos Vorbeugung ist es hier auch ganz wichtig, dass zum Beispiel, wenn eine weibliche Angehörige ersten Grades eine Essstörung hat, dann ist es tatsächlich bei der anderen Verwandten ersten Grades auf der Seite dann so, dass diese ein 11-fach erhöhtes Risiko hat, jetzt im Rahmen einer Anorexie zu bekommen. Und das dann eventuell auch zum Stichwort vorbeugen, dass man da vielleicht hellhörig werden sollte. Okay, das ist hier schon mal vorgekommen und eventuell sollte man da ein Auge drauf haben, dass es nicht in eine ähnliche Richtung geht. Auf der anderen Seite hier auch Stichwort Pathologisierung. Ganz vorsichtig, dass da nicht vielleicht auch gesunde Essverhalten da irgendwie pathologisiert werden.
Genau, weil das kann natürlich auch problematisch sein. So eine Objektifizierung des Körpers, vor allem auch, ja, was ja häufig auch erlebt wird, dass dann einfach Kommentare kommen, isst du denn auch genug oder sonst was, was überhaupt den Körper wieder so ins Licht drückt, wo man sagt, der wird so betrachtet und kommentiert und kann nicht einfach nur sein und man kann nicht einfach nur essen, sondern es ist immer so, wie isst du denn, isst du auch genug? Also, dass man nicht in diese Dynamik reinkommt, weil dann wird das erstmal so Thema. Ne?
Also eigentlich, dass die Sorge vor einer Erkrankung letztlich auch ein auslösender Faktor sein kann oder ein begünstigender Faktor. Ne? Also, dass da letztlich auch nochmal so das eigene Korrektiv eingeschaltet werden sollte. Okay, wie helfe ich jetzt eigentlich gerade meiner Tochter oder meinem Sohn, wenn ich so dieses Gewicht bewerte oder den Körper bewerte? Letztlich ist es ja nichts anderes. Ne?
Ja, genau.
Und das
auf jeden
dann,
Fall.
Weil ne, ich habe ja eben in meiner Sicht nochmal gerade diesen Fokus, die Verbindung von Selbstwert und Selbstbild mit dem Körper, dass es verschoben wird. Das hattest du ja auch gesagt, Leon. Ne? Und das ist diese eigene Bewertung. Ich glaube, dass ein Kind gar nicht versteht, das ist mein Körper ist jetzt gemeint, sondern nicht ich. Also das heißt, diese Verknüpfung ist, ich werde bewertet und mein Körper ist ja ich.
Ja, und also nicht diese Abgrenzung. Da gibt es einfach keine Grenze zwischen, okay, da wird jetzt gesagt, man sei zu dünn oder zu dick oder das soll nicht gegessen werden, das soll gegessen werden, wird dann vielleicht damit verknüpft, okay, ich bin jetzt gut oder schlecht, weil ich als normalgewichtig betitelt wurde oder vielleicht sogar, weil zu dünn oder sowas.
Ja. Ja, also der Körper wird wirklich zum Austragungsort ganz, ganz vieler seelischer Konflikte, familiärer, interaktioneller Konflikte. Und das ist, haben wir jetzt wirklich aus verschiedenen Perspektiven schon gehört, was da eigentlich verhandelt wird.
Und ein Punkt, den wir vorhin auch schon gehört haben, war, dass hormonell einiges passiert. Das hatte Deborah angesprochen bei den Unterteilungen der verschiedenen Krankheitsbilder. Und hier ist es tatsächlich so, dass Leptin, Schilddrüsen und Geschlechtshormone erniedrigt sind. Und da stellt sich jetzt erstmal die Frage, was ist Leptin? Leptin wird von Fettzellen im Dünndarm gebildet und reduziert unter anderem das Hungergefühl. Und diese Hormone sind erniedrigt und das macht verschiedene Auswirkungen. Zum Beispiel bei den Geschlechtshormonen hatte Deborah vorhin schon die Amenorrhoe, also das Ausbleiben der Regelblutung oder das überhaupt gar nicht erst stattfinden der Regelblutung erwähnt. Und das liegt ganz einfach daran, dass es zu einer hypothalamischen Insuffizienz kommt. Um jetzt nochmal so einen Fachbegriff mit reinzuwerfen, der Hypothalamus ist ein Bereich in unserem Gehirn, der dafür sorgt, dass ein Hormon ausgeschüttet wird, was dafür sorgt, dass Geschlechtshormone ausgeschüttet werden. Also es gibt praktisch das Go, jetzt die entsprechenden Geschlechtshormone auszuschütten. Und das ist das, vielleicht hat man es schon mal gehört, das GnRH. Und
eigentlich, haben wir alle schon.
Genau.
Leider noch nie gehört, nein, aber spannend.
Aber jetzt.
Ja.
Und eigentlich wird es regelmäßig pulsatil alle 90 Minuten ausgeschüttet.
Pulsar was?
Pulsatil, also so.
Pulsartig, oder?
Ja, genau.
Ach,
das
ja.
Beschreibt
pulsatil,
es gut.
Pulsatil, interessant. Wir lernen hier noch richtig was.
Okay, unglaublich.
Genau, und hier ist es allerdings im Endeffekt so, dass durch eine Mangelernährung das nicht mehr passiert. Und dadurch bleiben dann auch entsprechende Sachen, wie zum Beispiel auch die Brustbildung oder die Regelblutung, aus.
Also das sind alles, was du jetzt sagst, die hormonellen Veränderungen sind durch die Diätphase, also durch die Mangelernährung ausgelöst?
Ja, bei dieser Sache, die ich jetzt gerade genannt habe, ist es so. Allerdings kann man das nicht bei allen Hormonen sagen. Zum Beispiel auch bei den Schilddrüsenhormonen oder auch bei dem Leptin. Man weiß nicht so genau, was ist Henne, was ist Ei, was war zuerst da, was ist Kausalität und was ist Korrelation. Und bei den Schilddrüsenhormonen ist es im Endeffekt so, dass die sich auch runterregulieren. Also es gibt so ein Low-T3-Syndrom. Und das ist das Schilddrüsenhormon, was dann eben low ist, also weniger da. Und da kann man sich vorstellen, dass die Schilddrüse im Endeffekt im Energiesparmodus fährt, weil man dem Körper ja auch irgendwie nichts bietet in diesem Sinne. Ja, ich fand es irgendwie ganz spannend. Das ist jetzt vielleicht nicht so unfassbar wichtig, aber dieses Low-T3-Syndrom kommt bei der Anorexie vor. Allerdings auch beim Herzinfarkt, bei einer Sepsis, bei einer Herzinsuffizienz oder bei einer Leberzirrhose. Und ich weiß nicht, wie viel jetzt unsere HörerInnen oder auch ihr damit anfangen könnt, aber das sind alles wirklich prägnante und ja, dramatische Krankheitsbilder, um da dann vielleicht auch nochmal zu verdeutlichen, wie dramatisch auch die Anorexie ist und was für einen Krankheitswert diese hat.
Mhm.
Und ein Hormon, das kommt, glaube ich, in jeder einzelnen Folge vor. Welches ist es, welches noch eine Rolle spielen könnte?
Oh, was haben wir bisher gehabt?
Cortisol war eigentlich immer
richtig
mit dabei.
Ah ja, das Stresshormon.
Ja, genau, das Stresshormon. Und das Stresshormon spielt ja eine ganz, ganz gute Rolle. Und Deborah hat schon richtig erklärt, Cortisol, Stresshormon. Und warum ist das wohl erhöht? Wir haben gesagt, Cortisol ist so dieses Alert-Sein, Wach-Sein. Und das Cortisol, ich finde, man kann sich das ganz gut vorstellen mit, das ist so ein Signal von, rette mich, bitte mach was, dass es wieder besser wird, dass wir uns wieder entsprechend ernähren und so weiter. Und das ist halt stark erhöht bei einer Anorexie in dem Fall. Und man weiß da aber auch nicht, ist es vorher schon so erhöht oder ist es durch diese Hungerzustände ausgelöst erhöht.
Mhm.
Und ein Hormon, was ich auch ganz spannend finde, was auch erhöht ist, ist das Serotonin. Und das ist ja das sogenannte Glückshormon in der Allgemeinbevölkerung jetzt so. Und was ich da ganz spannend finde, ist, dass das durch diese lang anhaltenden Hungerzustände erhöht wird. Das heißt im Endeffekt, was dann auch wieder zu so einem Suchtcharakter passt, wird man praktisch davon, ja, also macht es einen glücklich, diese lang anhaltenden Hungerzustände, aber nur kurzfristig. Also auf lange Sicht nimmt es dann irgendwann wieder ab. Und das sind dann auch häufig diese Phasen, wo eine Anorexie zur Bulimie wird, weil es das dann halt eben nicht mehr gibt und man halt dieses Serotonin dann durch diese Nahrungsaufnahme wieder ja, kompensieren möchte.
Also der Gewichtsverlust als selbes ist halt nicht Verstärker genug, also nicht Belohnung genug.
Ne? Richtig, genau. Irgendwann lässt das einfach wieder nach, dieses High praktisch in dem Sinne, wenn man das jetzt umgangssprachlich so sagen darf. Eine Veränderung, die auch ganz spannend ist, ist im zentralen Nervensystem. Und zwar ist es da wirklich so, dass es durch diese Mangelernährung zu einer Verminderung der grauen Substanz im Gehirn kommt. Das ist reversibel, wenn die Nahrungsaufnahme wieder gesteigert wird. Aber das ist auch im Endeffekt dann doch nicht die einzige Veränderung, sondern auch in den Hirnregionen, die mit Belohnung und kognitiver Kontrolle in Verbindung gebracht werden können, können im fMRT, also im funktionalen MRT, entsprechende Ergebnisse liefern, dass da ein Zusammenhang besteht. Und das waren jetzt, glaube ich, schon wieder sehr viele Informationen auf jeden Fall, die ziemlich komplex sind, wo man auch immer mal wieder, wenn ich auch geredet habe, wahrscheinlich gemerkt hat, okay, so richtig ist die Kausalität-Korrelation nicht klar und da ist noch viel Forschungsbedarf. Aber ich wollte das jetzt einfach mal so als kleines Basic Package mitbringen, damit man so ein bisschen weiß, okay, da verändert sich neurobiologisch was und das hat wirklich starke Auswirkungen auf den Körper.
Ja.
Genau, und wir versuchen hier auch immer die biologische Perspektive mit der psychologischen und auch der sozialen zu kombinieren, weil das biopsychosoziale Modell, so genannt, ja, eigentlich in der Psychiatrie, Psychologie und auch in der Medizin
vorherrschend ist. Und
ja,
genauso hier auch bei der Essstörung.
Genau, apropos sozial, die systemische Therapie. Haben wir noch nicht gehört?
Nee, die fehlte noch.
Habt ihr noch Aufnahmekapazitäten?
Auf alle Fälle.
Die systemische Therapie hat sich lange auf die Anorexie konzentriert, inzwischen auch mehr auf die Bulimie und Adipositas. Und da wird die Essstörung immer als Lösungsversuch eigentlich begriffen. Also wie immer in einer sehr ressourcen- und lösungsorientierten Sichtweise der SystemikerInnen. Und Fragen werden aufgeworfen wie, wem zuliebe hungert das Kind eigentlich? Wo nimmt es die Kraft dazu her? Und wie wirkt sich das Fasten auf den Familienzusammenhalt aus? Wie lange wird es diese Entbehrung noch auf sich zu nehmen bereit sein? Und oft wird auch gar nicht es gibt auch die Idee, dass es nicht eben die Betroffenen mit Anorexie gibt, sondern wirklich die anorektische Familie. Also dass man das eigentlich immer als System mit Interaktion oder in Interaktion, besser gesagt, verstehen muss. Und Risikofaktoren sind hier eben auch die familiäre Weitergabe von Essgewohnheiten, die Einstellungen zum Körper, zum Gewicht, zum Aussehen und aber auch eine hyperprotektive Mutter und eine fehlende eigenständige Entwicklung. Das haben wir auch bei der tiefen psychologischen Perspektive schon gehört, dass das eben mit als Grund angegeben wird.
Finde ich total spannend, dass da nur der Fokus auf die Mutterrolle gelegt wird.
Das stimmt, das ist generell in der Psychologie so ein bisschen, der Vater ist irgendwie nicht so richtig mitgedacht. In der tiefen Psychologie auch häufig, stammt wahrscheinlich auch noch daher, dass da in gewissen klassischen Rollenverteilungen noch mehr gedacht wurde und weniger in sag ich mal, modernen Familienzusammenschlüssen, wo eine Kindererziehung auch anders aufgeteilt wird und der Vater vielleicht eine andere Fehler auch machen kann, sagen wir so, dadurch, dass er überhaupt da ist.
Also vielleicht, um nochmal das klar zu sagen, dass wir hier nicht nur die Mütter meinen im Endeffekt, sondern auch die Väter, die natürlich auch einen erheblichen Einfluss auf die Erziehung des Kindes und auch auf solche Verhaltensmuster haben.
Genau, also das sind wirklich oft Theorien, die halt jetzt in der systemischen Therapie in den 70er, 80er Jahren entwickelt wurden, in der tiefen Psychologie noch früher und die dann natürlich auch aktualisiert werden. Wenn man mal auf diese familiäre Dynamik guckt, dann gibt es da verschiedene Muster, die Essstörungen fördern. Die sind nicht allein für die Symptome ausschlaggebend, aber bieten eben einen gewissen Nährboden. Nämlich kann es da zu Verstrickungen kommen, also einfach eine hohe Nähe und Intensität der Interaktionen. Die Grenzen sind nicht ganz klar und Betroffene können im Familiensystem verloren gehen. Dann eben eine gewisse Überfürsorglichkeit. Also viel zu viel Interesse und Einmischung im Leben, wenig Autonomie der Kinder, eine Starrheit. Also man ist nicht so richtig flexibel, die Regeln sind sehr, sehr unbeweglich. Konflikte werden häufig vermieden und einfach zerredet oder eben gar nicht besprochen. Und dieser Konflikt wird einfach auch umgeleitet. Also das Hungern des Kindes reguliert dann die elterlichen Konflikte durch eine Art von Triangulation. Also wenn man so im Dreieck denkt, dass das Kind dann eigentlich eine Rolle einnimmt, um die Eltern zu beruhigen. Also dass man da in der Sorge um das Kind auf einmal wieder die Eltern zusammenbringt.
Also springt quasi in das Eltern-, also Vater-Mutter-System rein und übernimmt letztlich so eine regulierende Rolle. Ich kläre das hier mal oder ich versuche das zu regulieren, dass ihr weniger streitet.
Ja, streitet euch nicht, kümmert euch um mich. Mhm. Hier, ich bin krank. Also meine Krankheit wird eigentlich stabilisierend für das Familiensystem.
Also da vielleicht auch so ein Scheidungsprozess als Risikofaktor, in dem Sinne, dass Kinder dadurch versuchen, wieder umzuregulieren, wenn man es jetzt ganz hart sagen würde.
Scheidungsprozess?
Scheidungsprozess im Sinne von, dass die Eltern sich halt viel streiten, vielleicht eine Scheidung bevorsteht und das Kind aber durch diese Störung diese Familie zusammenhalten.
Ja, genau, versucht. Genau. Also der Versuch einfach da für Harmonie zu sorgen eigentlich. Und also irgendeine Funktion hat diese Essstörung.
Total das Dilemma, denke ich gerade. Ja. Ne? Also wenn ich als Kind mich verantwortlich sehe, ne, damit dass mein, also durch meine Erkrankung halte ich die Beziehung meiner Eltern aufrecht, also existenziell, ja, kann ich diese Erkrankung ja auch eigentlich gar nicht loslassen. Ne?
Genau.
Voll die Ambivalenz und total das Dilemma, in dem die Betroffenen dann ja stecken.
Absolut. Also hier auch nochmal die Frage, wem zuliebe hungert das Kind? Also was ist die Funktion? Und dann kann es eben Dynamiken geben, die sehr schwer lösbar sind. Also wie du sagst, dieser Konflikt, die Krankheit kann ja bis in die Lebensbedrohlichkeit gehen bei Anorexie. Und das führt natürlich zu wahnsinniger Anspannung bei den Eltern und dann Drohungen, Predigten, bitte isst doch was. Das Kind wird aber die Nahrung weiter verweigern, weil vielleicht es eine Funktion stabilisierenderweise erfüllt, dass die Eltern sich nicht streiten, aber auch ein Autonomiestatement ist. Genau, das ist dann sehr festgefahren und gar nicht so einfach dann im Therapieprozess, wo man dann familientherapeutisch vielleicht auch im Mehrpersonensetting arbeitet, das wieder aufzulösen. Und da eigentlich diese Drohungen und dieses Is, also diesen Imperativ der Eltern wieder versucht, so ein bisschen runterzufahren.
Also Betroffene bei der systemischen Perspektive wieder als SymptomträgerInnen, wie wir es ja schon mal bezeichnet haben in der Depressionsfolge, glaube ich, oder?
Ganz genau, ja. Und bei Bulimie wird nochmal, gibt es andere Beschreibungsversuche der Familiendynamik, wo häufige Merkmale eigentlich zusammengefasst werden. Zum Beispiel Familienkonflikte, die geprägt sind von, ja, die einfach offen ausgetragen werden, heftig sind, ohne Lösung bleiben und zu Beziehungsabbrüchen führen. Impulshandlungen, das heißt viel Aggression, viel Substanzmissbrauch, viel impulsive Entscheidungen in der Familie, generell familiäre Probleme, Depressionen, auch vielleicht andere Essstörungen, haben wir ja vorhin schon gehört, wie sowas dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, aber auch Übergewicht. Manchmal auch erotisch gefärbte Vater-Tochter-Beziehungen, wo eine Konkurrenzsituation zur Mutter entsteht. Sowas beschreibt die Tiefenpsychologie auch. Also was ist da eigentlich im Triangle los, also in diesem Dreieck Kind, Mutter, Vater. Dann oft auch generell sind es Familien, die nicht selten außen- und leistungsorientiert sind. Also Wert auf äußeres Erscheinungsbild legen und Erfolg, so sehr viel Perfektionswunsch und Abhängigkeit von äußerer Bestätigung und auch eine doppelte Wirklichkeit führen. Also Familiengeheimnisse, unerfüllte emotionale Bedürfnisse vielleicht doch auftauchen, obwohl nach außen hin eben alles so die Picture-Perfect Family ist, im Inneren doch ganz viel nicht so funktioniert.
Und da auch wieder der Versuch der Betroffenen, letztlich Kontrolle und Sicherheit zu schaffen im System, das unsicher ist und irgendwie ja, wenn es nach so was, ist ja auch was Verunsicherndes, wenn das innen drin ganz anders erlebt wird und nach außen anders getragen wird, ist ja auch irgendwie eine Diskrepanz, ne, des Erlebten.
Genau, und es ist auch eine Symptomatik, die irgendwie ausgelöst wird durch ganz viel Bewährungsdruck. Wie habe ich denn zu sein? Diese Ansprüche an die Familie, aber auch an die Betroffenen.
Und wie halte ich diesem Druck im Endeffekt stand irgendwie und das dann mit der Essstörung zu kompensieren? Aber ich denke auch die ganze Zeit, während du redest, darüber nach, dass ich mir so eine Familientherapiesitzung in diesem Kontext total spannend und aufregend in dem Sinne irgendwie vorstelle, weil ich glaube, dass da viel Konfliktpotenzial irgendwie sein könnte, oder?
Genau, aber ich glaube ebenso viel Lösungspotenzial, weil was natürlich häufig passiert ist, wenn man da nicht im System arbeitet, dass Betroffene dann zurück in die Familie geschickt werden, dort aber diese Dynamiken natürlich weiter bestehen.
Und dass deswegen umso wichtiger ist, das ambulant und im Kontext der Familie als auch in Familientherapiesitzungen zu behandeln?
Genau, und da alle Versionen der Wirklichkeit, also oder alle Fassungen der Wirklichkeit aller Betroffenen im System eigentlich anzuhören und da zu vermitteln und zu gucken, wie können wir diese Dynamik entstören.
Dann haben wir jetzt die verschiedenen Wahrheitsperspektiven einmal aufgenommen, medizinisch, systemisch, tiefenpsychologisch und verhaltenstherapeutisch. Und wie behandeln wir das jetzt? Also ist einmal wichtig, dass man natürlich schon entscheiden sollte, handelt es sich oder ist eine stationäre oder eine ambulante Behandlung indiziert? Wenn man bei den Betroffenen einen Verlust von mehr als 30% des Ausgangsgewichts erkennen kann, also oder auch vor allem bei schneller Gewichtsabnahme oder einer Unterschreitung eines BMI von 14, beziehungsweise in Kombination sogar noch mit ausgeprägten somatischen Folgeerscheinungen, Niereninsuffizienz etc., sollte auf jeden Fall eine stationäre Behandlung erfolgen. Letztlich geht es bei der Behandlung von Essstörungen vor allen Dingen auch um die Ambivalenz, also auf der psychotherapeutischen Ebene, letztlich diese Ambivalenz der Betroffenen anzusprechen und abzubauen. Wir haben das ja in den verschiedenen Sichtweisen immer wieder gesehen. Ne? Wir haben so eine starke Funktion des restriktiven oder des Problemverhaltens. Und es muss daran gearbeitet werden, letztlich diese Funktion aufzuweichen irgendwie und da ganz kognitiv möglicherweise auch an die Bewertung zu arbeiten.
Also die eigentlich auch vielleicht zu ersetzen?
Genau, zu ersetzen beziehungsweise auch zu modifizieren vielleicht. Ne? Mhm. Eine wichtige Maßnahme bei einer stationären Behandlung ist die Gewichtsstabilisierung. Dort wird erstmal ein Mindestnormalgewicht festgelegt und das Ziel ist letztlich das Erreichen oder das Wiedererreichen des normalen Gewichts, was natürlich auch eine große Herausforderung ist, da ja die Angst vor der Gewichtszunahme so das Kardinalsymptom der Erkrankung ist. Der Schwerpunkt ist also sind gewichtssteigernde und gewichtsstabilisierende Maßnahmen mit Berücksichtigung der Bearbeitung der zugrunde liegenden und aufrechterhaltenden Problembereiche. In der verhaltenstherapeutischen Behandlung wird so ein sogenanntes Contract Management häufig angewendet. Also es werden Verträge mit den PatientInnen vereinbart über zeitliche und inhaltliche Gestaltung der Gewichtszunahme. Und dann erfolgen in der verhaltenstherapeutischen Behandlung operante Maßnahmen. Also die wöchentliche Gewichtszunahme, zum Beispiel irgendwie 700 Gramm, werden kontingent mit der Gewährung bestimmter Freiheiten verknüpft. also am Anfang der Therapie wird häufig auch die, werden bestimmte Sachen entzogen. Also zum Beispiel ne, Aktivitäten außerhalb der Klinik oder Besuche empfangen oder Telefonate. Und die werden dann mit der wöchentlichen Gewichtszunahme letztlich wieder aufgelockert. Also die werden halt positiv verstärkt, die Gewichtsreduzierung. Und außerdem wird auch auf eine autonome und selbstbestimmte Sichtweise geachtet. Also die Betroffenen sollen möglichst autonom und selbstbestimmt in dem stationären Setting agieren können.
Und das macht ja auch Sinn, weil man dadurch ja auch die Compliance der Betroffenen total erhöhen kann, oder? Durch dieses Anregen des Belohnungssystems wieder und auf der anderen Seite diese Verträge, die man schließt, um einfach ja, die Compliance zu erhöhen, oder?
Ganz genau, ja. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann gibt es natürlich auch Regeln, ne, die vereinbart werden im Umgang mit Essen und Gewicht. Also zum Beispiel haben Betroffene häufig ein zwanghaftes Wiegen. Also das wird dann reguliert, indem vereinbart wird, dass man sich einmal in der Woche von therapeutischer Seite wiegt. Das Essen auch ohne Beobachtung, Anleitung oder Unterstützung oder Kommentierung durch das therapeutische Personal stattfindet. Dann gibt es eine sogenannte schwarze Liste, also die bei dem Betroffenen erlaubte und verbotene Lebensmittel beinhaltet. Und das Ziel der Behandlung ist letztlich, die verbotene Seite immer weiter abzubauen. Ne? Und das wird durch Selbstbeobachtungs- und Essensprotokolle letztlich ermöglicht, was halt keine direkte, aber so eine indirekte Kontrolle des Essverhaltens darstellt. Und das letztlich mit den TherapeutInnen dann bearbeitet wird. Also es geht um die Normalisierung von Essverhalten und Gewicht, der Bearbeitung von zugrunde liegenden Problembereichen und die Verbesserung der Körperwahrnehmung und Akzeptanz. Das in Kürze. Wir sind super weit vorgeschritten in unserer Folge und ich glaube, man könnte bei der Essstörungsfolge wahrscheinlich auch zwei rausmachen, aber das so in aller Kürze.
Aber einen Punkt, den ich bei dir besonders spannend fand, war der mit der indirekten Kontrolle, weil wir ja vorhin immer wieder diese Autonomie oder dieses Autonomiebestreben als zentralen Punkt eigentlich dieser Erkrankung dargestellt haben. Und dadurch, dass es ja auch dann nicht komplett kontrolliert wird, sondern wir haben einmal diese Contracts, wodurch man den Betroffenen wieder ein bisschen an Kontrolle zurückgibt. Auf der anderen Seite haben wir da auch nur diese indirekte Kontrolle von therapeutischer Sicht, was dann ja auch wieder das eigene Autonomiebestreben stärkt und fördert und nicht ausschließt, was vielleicht an dieser Stelle nochmal ganz wichtig ist.
Genau, und wenn man jetzt nochmal so ein bisschen aus systemischer Perspektive draufblickt oder auch in einer systemisch orientierten Klinik sich umguckt, es gibt das sogenannte Göttinger Modell, das auch ähnlich funktioniert, wo aber natürlich nochmal die Familiendynamik im Fokus steht. Es orientiert sich in drei Phasen: Stabilisierung, Konfliktbearbeitung und Reifung. Und in der Stabilisierung geht es darum, erstmal Zugang zum Familiensystem zu finden und je nachdem entweder Gewichtsverlust zu stoppen oder eben das Essverhalten zu stabilisieren. Und da auch die mehrgenerationalen Verstrickungen vielleicht, also wie sind die Eltern, vielleicht auch die Großeltern in dem Familiensystem da auch noch eingesponnen und gibt es tabuisierte Themen, kann man die bearbeiten und dann eben Ablösung der PatientInnen fördern. In der nächsten Phase werden Konflikte und Tabuthemen nochmal bearbeitet und wirklich der Dialog gefördert, auch in Gesprächen eben mit den Eltern und dann in Phase 3 die Reifung eingeleitet. Also, dass das Essverhalten geändert wird, die familiären Beziehungen gefestigt werden. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass das vielleicht sogar diese Funktion erfüllen kann, dass die Essstörung das vielleicht festigt, also dass man das ersetzt und gleichzeitig auch die Autonomie der Betroffenen, aber auch der gesamten Familie fördert. Und da gibt es ein schönes Zitat, das würde ich jetzt ausleitend nochmal vorlesen. Sobald sich die Betroffenen erlauben, ihren eigenen Weg zu gehen, ihren Hunger nach eigenem Leben und Lebendigkeit zu stellen, geht auch der Heißhunger. Die Bulimie geht, wenn sie ein Leben erlauben, das nicht mehr zum Kotzen ist.
Das finde ich.
Das ist ein cooles Zitat.
Ja, ja, das finde ich auch. Okay, jetzt haben wir ja schon viel darüber geredet, was diese Essstörungen sind und ja auch, wie man sie behandeln kann. Und im Endeffekt möchte ich jetzt einmal noch darauf eingehen, was hat es eigentlich für Folgen, wenn man eine solche Essstörung hat. Und ich beziehe mich dabei jetzt sehr auf die Anorexie, also als das, was wir als typisch magersüchtig in der allgemeinen Bevölkerung vielleicht beschreiben. Und hier spielt das Starvation Syndrome eine große Rolle. Das hört sich jetzt erstmal groß an. Im Endeffekt beschreibt es allerdings dass metabolische Prozesse, also generell die Prozesse im Körper, einfach herunterreguliert sind. Also der Körper läuft im Energiesparmodus. Und da ist es praktisch so, dass das Herz langsamer schlägt, dass die Körpertemperatur herunterreguliert, aber dass zum Beispiel auch sowas wie Blutplättchen verringert vorliegen oder dass es zu einer Anämie kommen kann, also zu einem Blutmangel. Und nicht nur da sind Mangelerscheinungen, sondern auch in den Knochen. Und zwar kann es so weit gehen, dass es zu einer Osteoporose, also zu einer verringerten Knochendichte kommt. Und dadurch kann es tatsächlich dann auch folglich zu Knochenbrüchen kommen. Und ich finde, das sind schon ja sehr dramatische Folgen. Und abgesehen davon sind natürlich auch ganz viele Hormone verändert, über die wir ja vorhin auch schon geredet haben, die eine große Rolle spielen. Und ja, auch das Gehirn ist verändert. Nämlich kommt es zu einer Verringerung der Masse des Gehirns. Und ich finde, das ist auch ein Punkt, der einfach total beeindruckend ist. Also unser ganzer Körper ist praktisch darauf angewiesen, das zu nehmen, was wir noch haben. Und in dem Sinne wird der Energiesparmodus eingeschaltet, wie beim Handy, wenn man einfach keinen Akku mehr hat, keinen Saft mehr, von dem man irgendwie was nehmen kann.
Genau, weil man ja im Grunde auch gar keine Energiezufuhr hat. Ja, oder genau. Sehr wenig. Also das ja.
Absolut. Und eine Sache, die sich in dem Sinne nicht verringert, und das finde ich ganz interessant, weil es eigentlich einfach total viel Sinn macht, ist, dass sich die Körperbehaarung verändert. Und zwar versucht unser Körper, uns bei einer solchen Essstörung, bei einer Anorexie zu schützen, indem er mehr Haare bildet, um uns praktisch dadurch zu wärmen, weil wir nicht mehr das entsprechende Körperfett haben, was uns wärmen könnte.
Ach, spannend.
Ja, und das ist das.
Uns wächst eine Art von, ja, also Fell, wenn man so möchte.
Ja, genau, eine Art Pelz. Das ist, finde ich, total spannend, weil der Körper wirklich auch, also nicht mehr nur der Geist ist darauf ausgerichtet, alles auf diese Mangelernährung zu fokussieren, sondern auch der Körper kann sich auf nichts anderes mehr konzentrieren.
Also es ist ja auch ein kritischer Überlebensmodus, wo der Körper wirklich versucht, einfach die Existenz zu sichern.
Absolut. Und deswegen ist die Sterberate bei Menschen mit einer Anorexie auch 9-fach erhöht. Also es ist wirklich ein unfassbar hoher Risiko, daran dann auch zu sterben. Und das liegt zum Beispiel auch darum, dass wenn uns bestimmte Nährstoffe fehlen, die auch wichtig sind für verschiedenste Prozesse in unserem Körper, kann es sogar so weit gehen, dass durch einen sogenannten Elektrolytenmangel es dazu kommt, dass unser Herz komische Signale bekommt und dadurch nicht mehr im richtigen Rhythmus schlägt, was dann aber auch dazu führen kann, dass das Herz komplett aufhört zu schlagen. Und das ist dann im Endeffekt auch was dann natürlich zum Tod führen kann. Und deswegen hier auch nochmal, bitte, liebe HörerInnen da draußen, verharmlost diese Erkrankung nicht und seht es nicht nur oberflächlich im Sinne von, die wollen doch alle nur Models werden. Es geht hier tatsächlich ums Überleben und es geht hier tatsächlich auch darum, Menschen zu helfen, dass sie da einfach wieder rauskommen. Und es ist halt mehr, als dass diese Menschen nur ein Schönheitsideal verfolgen. Was aber im Kontext der Behandlung auch ganz wichtig ist, wir hatten ja vorhin bezüglich Deborah auch schon mal darüber gesprochen, dass es wieder dazu kommen muss, dass diese Menschen ja normal ernährt werden, aber das sollte nicht auf einmal passieren. Denn wenn praktisch die Ernährung nicht engmaschig kontrolliert wird und auf einmal zu viele Nährstoffe zugeführt werden, dann kommt es so zu einem sogenannten Refeeding Syndrome. Und das ist eine potenziell tödliche metabolische Entgleisung im Zusammenhang mit der wieder normalen Ernährung. Und diese rasche Energiezufuhr ist praktisch eine Überforderung für den Körper, der ja zuvor sich darauf angepasst hat, im Stromsparmodus zu fahren. Und das kann tatsächlich dann epileptische Anfälle hervorrufen, zu einem Delir führen oder Herzrhythmusstörungen verursachen. Aber was ich auch ganz eindrucksvoll finde, ist es, dass es auch zu einer Rhabdomyolyse führen kann. Das bedeutet, dass die quergestreifte Muskulatur sich praktisch auflöst, wenn man es vereinfachen möchte. Und die Prophylaxe in diesem Zusammenhang ist im Endeffekt, dass die Menschen stationär aufgenommen werden und dort engmaschige Kontrollen der wieder normalen Ernährung erfolgen, weshalb da dann auch die stationäre Behandlung eine ganz besondere Rolle spielt.
Ja, jetzt hast du wirklich gut nochmal hervorgehoben, dass es eben einfach eine gravierende Erkrankung ist, eine lebensbedrohliche Erkrankung, vor allem die Anorexie, die schwere Anorexie, und dass hier eben ExpertInnen gefragt sind, um das Ganze wieder zu regulieren und eben behutsam zu regulieren und was für Komplikationen da sonst auch in der Behandlung auftreten können.
Absolut. Und deswegen ist der Satz, ist doch einfach mal oder es ist doch nicht so schwer, jetzt ist das doch einfach, ist nicht nur falsch, sondern in dem Sinne auch irgendwo lebensgefährlich. Denn dieses Refeeding-Syndrom, wie gesagt, kann halt auch zum Tod führen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt ja diese zwei großen Syndrome genannt. Es gibt allerdings auch noch die naheliegenden Erscheinungen, die durch zum Beispiel eine Bulimie herbeigeführt werden können. Und zwar ist das ja durch dieses häufige Erbrechen kann der Zahnschmelz angegriffen werden, durch die immer wieder hochkommende Magensäure und durch Laxantienmissbrauch, also im Endeffekt die Mittel, die ja die Verdauung fördern. Da ist es zum Beispiel so, dass es da ja auch wieder zu Elektrolytenverschiebungen kommen kann, weil halt einfach zu viel Wasser ausgeschieden wird und so weiter. Und ja, ich glaube, das ist auch ziemlich viel, was einfach auf körperlicher Ebene, einfach rein körperlicher Ebene irgendwie passieren kann als Folge. Und ich finde, diese Folgen unterstreichen aber nochmal die Wichtigkeit des Verstehens dieser Erkrankung und des Verstehens, dass diese Krankheit wirklich ernst zu nehmen ist.
Genau, und eben auch, dass die medizinische Perspektive bzw. die körperorientierte Perspektive genauso wichtig ist wie die psychisch oder der an der Psyche orientierte Perspektive und es eben im psychosomatischen Bereich Hand in Hand geht. Noch viel mehr als vielleicht in anderen Bereichen. Sollen wir zum Fazit kommen? Ah, die Kirsche der Wahrheit.
Genau, da fehlt doch noch
die Kirsche der Wahrheit.
Unsere leckere Kirsche.
Die Kirsche der Wahrheit.
Wie schmecken Sie heute, Leon? Sag es uns.
Ja, erinnert ihr euch noch, was wir vor 23 Stunden oder wann haben wir angefangen?
Also
ist eine
sehr
lange Folge geworden heute.
Instagram,
ja, genau.
Erinnern.
Genau, ich habe erstmal versprochen, eigentlich, warte, wir können gleich bei Instagram starten, ja. Da gab es eine systematische Suche. Verschiedene Portale wurden oder Datenbanken wurden durchsucht, 15 Studien aus 17 Ländern gescannt, wie soziale Mediennutzung sich eigentlich auswirkt auf Körperbild etc. Und der Befund ist nicht überraschend, aber stützt doch das, was man eigentlich so im Allgemeinen annimmt. Also es führt zu Körperbildsorgen, zu Essstörungen, zu schlechter psychischer Gesundheit. Und die Mechanismen dahinter sind eben, dass man sich vergleicht, dass man Schlankheitsideale internalisiert und dass man sich selbst objektiviert. Genau, also da gibt es einfach gewisse Trends, denen man folgt auf Social Media, auf TikTok, auf Instagram. Wir alle kennen das wahrscheinlich. Und eben einen extremen Fokus auf das Aussehen dann legt.
Und ich meine, dieses Aussehen wird dann ja im Endeffekt auch objektiviert durch Likes, durch FollowerInnen und so weiter und so fort. Und das ist ja was, was es eigentlich noch prägnanter macht.
Genau. Also soziale Medien sind tatsächlich ein Risikofaktor für die Entwicklung von Essstörungen. Und das gilt nicht nur für westliche, sondern auch für asiatische Kulturen. Und eine hohe Nutzung sozialer Medien unter Jugendlichen, wissen wir alle, führt dazu, dass es wirklich ein globales Gesundheitsproblem ist.
Okay.
Das zum einen.
Und eine Frage, die sich mir dann noch stellt, ist, dass du am Anfang ja auch gesagt hattest, ob einfach ein Fokus auf ein sehr gesundes Essverhalten auch schon krankhaft ist. Was ist da die Antwort?
Die Antwort dazu ist Orthorexia nervosa, nennt sich das ganze Phänomen.
Also noch komplizierter, noch mehr Subtypen.
Genau, noch ein Subtyp, und zwar die Fixierung auf gesunde Ernährung. Und zwar Betroffene meiden Lebensmittel, die Zusatzstoffe haben, sind sehr, sehr beschäftigt mit der Auswahl und Zubereitung, in Anführungsstrichen, reiner Nahrung und entwickeln dadurch ein Gefühl der Überlegenheit, der Kontrolle durch diese gesunde Ernährung und haben große Schuldgefühle und Selbstablehnung, wenn sie mal abweichen von ihrem sehr strikten Ernährungsprogramm. Und das beginnt eben auch ganz anfänglich mit Diäten und kann dann ziemlich heftig werden. Aber die Sache ist auch da wieder, da gibt es noch keine Klassifizierung oder Verbreitung, aber es ist auf jeden Fall ein Phänomen, was immer mehr auch beobachtet wird und wo das Essen oder das Wie esse ich eigentlich zum Zentrum des Lebens wird und alles dominiert.
Es gibt ja auch so einen Begriff Fitspiration, habt ihr das schon mal gehört? Das passt ja da auch so ein bisschen rein, ne? Also
kannst du es nochmal erklären?
Da geht es um so einen gesunden Lebensstil. Also da wird dann auch das Sporttreiben noch inkludiert und also gesunde Ernährung soll motiviert werden. Also die Influencer oder InfluencerInnen wollen das sozusagen erreichen und geben keine Inspiration, sondern eine Fitspiration.
Aha, ja.
Ah, spannend. Also da auch wieder der Einfluss der sozialen Medien im Endeffekt.
Ja.
Und das ist ja nicht nur auf Instagram so, sondern ja auch auf TikTok, wo viele Sachen ja auch einmal wie bei diesen Foren, die du genannt hattest, Deborah, verbreitet werden und sich dadurch Bestätigung geholt wird. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass viele Menschen einen mittlerweile dort bei ihrem Heilungsprozess begleiten, was vielleicht jetzt auch als teilweise positiv angesehen werden kann.
Der letzte Punkt war noch die Frage, wie Essstörungen mit Geld und sozialem Status und kultureller Zugehörigkeit zusammenhängen. Es gibt tatsächlich einen negativen Zusammenhang in westlichen urbanen Gesellschaften. Das heißt, je höher der soziale Status, umso seltener zum Beispiel Adipositas.
Okay, spannend.
Das ist wirklich spannend. Und in traditionellen Gesellschaften ist es genau umgekehrt, weil dünn sein bzw. dick sein ein Ideal darstellt. Das heißt, es ist immer auch verbunden mit den kulturellen Normen und Werten der jeweiligen Gesellschaft.
Also so dieser typische Wohlstandsbauch zum Beispiel als Idealisierung des Adipösseins vielleicht?
Ganz genau. Diese Störungen sind auch kulturell abhängig. Das heißt, sie kommen sehr selten in Kulturen mit Lebensmittelmangel vor. Und Lebensmittelüberschuss hingegen und eine generelle Beschäftigung mit Essen ist eigentlich die Voraussetzung dafür. Essen, Fasten und Essstörungen, das haben wir jetzt ja schon oft gehört, sind oft mit der Regulierung sozialer Beziehungen da verbunden und eben eigentlich so eine Art Medium. Das Essen ist Medium und der Körper ist ein Austragungsort von Konflikten in der Gesellschaft, in der Familie.
Also eine Art von Coping-Mechanismus.
Ja, genau. Das waren die Kirschen der Wahrheit. Ich würde sagen, wir machen schnelles Fazit?
Ja, würde ich auch sagen.
Was haben wir heute gelernt? Oh.
Wir haben einiges gelernt.
Einiges,
ich glaube,
ja.
Wir haben einiges voneinander gelernt und auch in der Recherche schon einiges dazu gelernt.
Ja, ich fand es wirklich auch sehr spannend heute. Um das mal so ganz runterzubrechen, die tiefenpsychologischen Modelle fokussieren sich eigentlich auf Kindheitserfahrung und die Bewältigung durch die Symptomatik. Also vor allem eben, wie kann ich mich ablösen vom Elternhaus? Wie kann ich ein Autonomie-Statement setzen oder auch wie kann ich gewisse Selbstwertkonflikte oder ein makelbehaftetes Selbst durch den Körper regulieren. Durch die kognitiv-behavioralen Modelle haben wir eigentlich gehört, wie sowas eher aufrechterhalten werden kann und auch welche Regulierungsfunktion problematischer Gefühle hier dahinter liegt. Und die systemischen Modelle haben uns nochmal gezeigt, dass eben auch ein Fokus auf die familiären Interaktionsmuster, die diese Symptomatik fördern und aufrechterhalten, auf jeden Fall der Beachtung wert sind.
Ja. Absolut. Und die medizinische Perspektive hat uns dann auch wieder gezeigt, dass einfach Körper und Geist super eng miteinander zusammenhängen und sowohl Ursache als auch Folge der Anorexie nicht einfach nur durch den Geist hervorgerufen wird, sondern einfach durch ein Zusammenspiel von Körper und Geist.
Das war wieder eine sehr schöne Folge mit euch. Extrem lang, extrem informativ.
Extrem anstrengend.
Ja, hoffentlich nur für uns.
Ja, wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr konntet dabei sein und auch genauso viel Neues lernen und erfahren wie, glaube ich, wir alle drei, oder?
Genau, in der Recherche. Dann sagen wir es mal wieder, es ist kompliziert. Es gibt 1 Million Wahrheiten zu dem Thema und wir haben ein paar für euch aufbereitet.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.